ARD.
US-Gesandter Witkoff hat Russland nach Gesprächen mit Putin über die Ukraine wieder verlassen, mit unklarem Ergebnis.
Ungarn provoziert die Europäische Union erneut mit einem russlandfreundlichen Kurs und muss harsche Kritik einstecken.
Wir gehen der Frage nach, ob eigentlich auch deutsche Politiker Gegenleistungen von der Ukraine für die Unterstützung im Krieg erwarten.
Und die Hamas will weitere israelische Geiseln freilassen.
Putin hat Angst, Präsident Trump zu sagen, dass er den Krieg fortsetzen will, dass er Ukrainer töten will. Deshalb stellt Moskau Bedingungen für einen Waffenstillstand, die nicht erfüllbar sind oder ihn zumindest so lang wie möglich verzögern.
Hallo, hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio ist aus der NDR-Nachrichtenredaktion Michael Kück.
Hallo Astrid.
Ja, Michael, der Sonderbeauftragte der US-Regierung, das ist Steve Witkoff, der extra nach Moskau gereist ist, um die amerikanisch-ukrainischen Vorschläge für eine Waffenruhe mit Russlands Machthaber Putin zu besprechen. An einem geheimen Ort hat das stattgefunden. Witkoff hat Russland wieder verlassen. Mit welchem Ergebnis?
Ja, noch nicht mit dem insbesondere vom Westen erhofften auf alle Fälle. Es ist auch hier sehr, sehr wenig nach außen gedrungen von den Gesprächen, muss man sagen. Der Kreml hat sich jetzt geäußert. Sprecher Pieskow sagte, Moskau sei vorsichtig optimistisch. Das passt eigentlich gut zu dem, was wir ja schon an Reaktionen von Präsident Putin gestern gehört haben. Prinzipiell sei man bereit, aber wichtige Details und Bedingungen müssten erfüllt sein für eine zunächst mal 30-tägige Waffenruhe in der Ukraine, hat Putin ja gesagt. Also, viele haben das ja schon mit der Formulierung eines Ja-Aber ganz gut umschrieben.
Und was ist denn nun der nächste Schritt?
Der Kreml sagt, man hat dem US-Unterhändler Witkoff eine Botschaft mit auf den Weg gegeben, die er an US-Präsident Trump übermitteln soll. Und dann soll über den Zeitpunkt entschieden werden, wann es tatsächlich zu einem direkten Austausch zwischen Trump und Putin kommen kann.
Ja, und wie schätzen denn Beobachter das Verhalten des Kreml ein?
Also der ukrainische Präsident Selenskyj hatte seine Ansichten dazu ja schon klar geäußert und gesagt, das Zögern, das sagt deutlich aus, dass Putin den Krieg eigentlich gar nicht beenden will. Und das hat Selenskyj auch nochmal in seiner Videoansprache in der vergangenen Nacht mit deutlichen Worten wiederholt.
Putin hat Angst, Präsident Trump zu sagen, dass er den Krieg fortsetzen will, dass er Ukrainer töten will. Deshalb stellt Moskau Bedingungen für einen Waffenstillstand, die nicht erfüllbar sind oder ihn zumindest so lang wie möglich verzögern.
Denn Putin hat ja klargemacht, dass er keine bereits in der Ukraine eroberten Gebiete bereit ist abzugeben. Friedenstruppen in der Ukraine, egal aus welchen Ländern, die dann da kommen sollen, wird Russland auch nicht akzeptieren, hieß es. Und es wurden Zweifel geäußert, wie überhaupt in einem Gebiet mit mehr als 2000 Kilometern Frontlinie ein Waffenstillstand kontrolliert werden kann.
Könnte es denn sein, dass Putin auf Zeit spielt? Und wenn ja, warum?
Naja, auf dem Schlachtfeld sind die Russen aktuell im Vormarsch. Die Situation im westrussischen Kursk, wo die ukrainische Armee ja vorgedrungen ist, die ist zwar nach wie vor unklar, aber auch die Ukraine gibt ja inzwischen ganz offen zu, dort schwer unter Druck zu stehen. Der Kreml sagt ja, das Gebiet wäre inzwischen nahezu wieder ganz unter russischer Kontrolle. Und auch im Osten der Ukraine rücken seine Truppen vor. Putin hat also im Grunde gar keinen Grund zur Eile. Und ich denke, ja, er kann hier auch nochmal ganz deutlich machen, auch gegenüber den USA, wer hier sozusagen Koch und Kellner ist in diesem Konflikt. Es war ja die ganze Zeit eigentlich klar und es wird jetzt eben durch die ganzen Geschehnisse, denke ich, nochmal sehr, sehr deutlich. Putin hat den Krieg begonnen und nur Putin kann oder könnte ihn auch entsprechend schnell wieder beenden.
US-Präsident Trump ist ja auf alle Fälle ganz zufrieden mit dem, was er von den Gesprächen zwischen seinem Sondergesandten und Präsident Putin gehört hat. Aber die viel diskutierte Frage ist und bleibt ja, hat Russland überhaupt Interesse an einem Waffenstillstand?
Das stimmt. Und über diese Frage haben unsere Kollegen vom Westdeutschen Rundfunk mit Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin gesprochen und sie gefragt, wie sie eigentlich Putins Reaktion bewertet.
Also das war eigentlich zu erwarten. Er kann nicht ganz klar Nein sagen, damit wäre der schwarze Peter auf der russischen Seite, sondern er verkleidet das mit der Frage nach den Nuancen, die aber, wenn man hinguckt, natürlich letztendlich ein beschönigender Begriff dafür sind, dass es Bedingungen sind, die den russischen Kernforderungen entsprechen sollen und dass man in einen längeren Prozess des Aushandelns hineintritt und das sagt ja zwischen Russland und den USA, also ohne der Ukraine, sodass man dann an der Front noch Gewinne machen kann und noch in eine bessere Position käme. Das ist ein Zeitspiel und zugleich auch das Spiel danach, dass man die Kernforderungen bekommt und die Ukraine denen nicht zustimmen kann und damit dann wiederum der schwarze Peter bei der Ukraine läge. Also zum Beispiel, dass man sagt, wer soll ja denn das alles kontrollieren und verifizieren? Vorher hat Russland schon gesagt, man würde keine westlichen Truppen in der Ukraine akzeptieren, aber auch keine anderen ausländischen. Also das heißt, es wäre dann eine Waffenruhe oder vielleicht später ein Waffenstillstand ohne Absicherung und damit letztendlich hätte Russland immer die Gelegenheit, eine dann geschwächte Ukraine wieder erneut anzugreifen.
Aus Washington kommen ja nun andere Töne. Aber dem Rest der westlichen Staaten und Demokratien war es ja bisher immer sehr wichtig, geschlossen gegenüber Präsident Putin aufzutreten. Die Außenminister der 7 wirtschaftsstärksten Staaten haben heute darum gerungen, eine möglichst gemeinsame Position zu finden in der Ukraine-Frage.
Genau, da waren die Befürchtungen groß, dass der Kurs der Trump-Regierung nun auch die G7-Staaten spalten würde. Aber so war es nicht. Letztlich sprechen sie mit einer Stimme, das kann man sagen, das ist dabei rausgekommen. Und sie sagen, wir finden die Annäherung von Trump zu Kreml-Chef Putin zwar sehr beunruhigend, wir stehen aber weiter hinter den Vorschlägen für eine Waffenruhe, um die sich eben gerade bemüht wird. Aber Stichwort Zusammenhalt, Kopfschmerzen dürfte Diplomaten einmal mehr Ungarn im Moment bereiten. Deren Ministerpräsident Orbán ist gegen die russischen Sanktionen der Europäischen Union. Das ist nicht ganz neu und jetzt konnte er sich in der Tat durchsetzen.
Ja,
und
womit genau?
Zurzeit sind etwa 2200 Russen bzw. russische Organisationen auf der Sanktionsliste der EU und diese Sanktionen müssen morgen eigentlich verlängert werden, damit sie weiterhin gelten. Das müssen alle 27 EU-Staaten einstimmig beschließen. Ja, und da ahnt man schon, wie die Geschichte weitergeht. Da kam nun Orbán ins Spiel. Er hat in den Beratungen mit einem Veto gedroht und nun offenbar tatsächlich auch erreicht, dass mehrere Leute wieder von dieser Sanktionsliste gestrichen werden.
Und gibt es darauf schon Reaktionen?
Ja, gibt es, und zwar ungewöhnlich scharfe und deutliche sogar. Estlands Außenministerium ist regelrecht der Kragen geplatzt und hat nun angeregt, dass Ungarn das Stimmrecht in der EU entzogen werden soll, mit der Begründung, das Land arbeite systematisch gegen die Interessen der Europäischen Union. Ob und wie schnell sowas überhaupt möglich wäre, ist da sicher eine ganz andere Frage, aber es zeigt, dass mindestens bei einigen die Geduld mit Orbán ganz einfach am Ende ist.
Dann lass uns noch ganz kurz auf was anderes zu sprechen kommen. Die USA wollten ja eigentlich ein Rohstoffabkommen mit der Ukraine unterzeichnen, als Ausgleich für die geleistete US-Militärhilfe. Das ist bislang zwar nicht passiert und trotzdem wurde das ja auch schon unter moralischen Gesichtspunkten diskutiert. Ist sowas eigentlich richtig?
Ja, genau. Kann man das machen, weil ja immerhin Milliarden Euro an Unterstützung in die Ukraine geflossen sind? Oder verbietet es sich, den Krieg als Anlass für ein Geschäft zu sehen? Die neue US-Regierung ist da ja klar in ihrer Haltung, aber wie diese Frage eigentlich in der deutschen Politik beurteilt und diskutiert wird, das weiß unser Korrespondent Stefan Kloss und er kann sie, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, sehr, sehr eindeutig beantworten.
Um es kurz zu machen, es gibt keine Verträge. Deutschland plant keinerlei Rückforderungen an die Ukraine. Seit Februar 2022 hat die Bundesrepublik der Ukraine Hilfen im Gesamtwert von knapp 44 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Diese Zahl steht auf der Webseite des Bundeskanzlers. Allein die Militärhilfen umfassen 28 Milliarden Euro. Darunter ist Material aus Bundeswehrbeständen im Wert von über 5 Milliarden Euro. Zum Beispiel Schützenpanzer, Kampfpanzer und Flugabwehrsysteme. Dazu schreibt das Bundesverteidigungsministerium auf eine Anfrage von MDR Aktuell.
Die an die Ukraine übergebene Ausrüstung befindet sich im Eigentum der Ukraine. Eine Rückgabe ist nicht vorgesehen.
Die Parteien im neu gewählten Bundestag, die auf eine Anfrage von MDR Aktuell geantwortet haben, wollen von der Ukraine keine Erstattung für geleistete Hilfen einfordern. Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion.
Wir Deutsche und Europäer haben ein großes Interesse daran, dass die Ukraine schnell auf eigene wirtschaftliche Füße kommt. Die Ukraine hat Rohstoff- und Bodenschätze, die auf faire Weise natürlich auch vermarktet werden können in die Europäische Union hinein. Also insofern macht es keinen Sinn, die Ukraine mit Hypotheken und Belastungen in die Zukunft zu schicken.
So sieht es auch Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.
Für die deutsche Unterstützung an die Ukraine ist keine direkte Rückzahlung durch die Ukraine vorgesehen. Das ukrainische Volk zahlt schon jetzt einen überaus hohen Preis dafür, dass es auch unsere Freiheit und Sicherheit gegen die russische Aggression verteidigt.
Agnieszka Brugger, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag, kann sich eine Kostenrückerstattung überhaupt nicht vorstellen. Im Gegenteil.
Meines Wissens plant aus guten Gründen keine einzige demokratische Partei in Deutschland, die Ukraine jetzt zur Kasse zu bitten, mitten in diesem vielen Jahren tobenden Krieg. Und in der Ukraine selbst ist natürlich das größte Leid entstanden, von den vielen unschuldigen Opfern bis hin zu der komplett zerstörten Infrastruktur in großen Teilen des Landes. Die Rechnungen dafür, die sollte man dem Kreml und Wladimir Putin schicken.
Auch der Co-Vorsitzende der Partei Die Linke, Jan van Aken, winkt beim Thema Kostenrückerstattung ab.
Solidarität heißt auch ohne Gegenleistung und ohne Bezahlung Hilfe zu leisten.
Die Fraktion der AfD im Deutschen Bundestag hat sich zum Thema auf eine Anfrage von MDR aktuell nicht geäußert.
Und dann schauen wir noch auf den Konflikt im Nahen Osten. Auch hier wird ja hinter den Kulissen weiter um eine Waffenruhe verhandelt, beziehungsweise darum, dass sie verlängert wird. Da hatten sich ja Unterhändler aus verschiedenen Ländern in der katarischen Hauptstadt Doha getroffen. Und das schon Anfang der Woche.
Ja, genau. Es war fast verdächtig ruhig in den vergangenen Tagen, kann man vielleicht sagen. Jetzt hat es offenbar einen zumindest kleinen Erfolg bei diesen Gesprächen gegeben. Die Terrororganisation Hamas hat heute mitgeteilt, dass sie bereit ist, eine weitere lebende Geisel sowie die Leichen von 5 Verschleppten zu übergeben. Der Zeitpunkt für die Übergabe ist allerdings noch unklar.
Wenn also die israelischen Zahlen stimmen, würde das bedeuten, dass dann noch 53 Geiseln in der Hand der Hamas sind, von denen aber mehr als die Hälfte bereits tot ist. Wenn sich jetzt die Hamas bewegt, kann das bedeuten, dass die zweite Phase der Waffenruhe in Gaza näher rückt?
Ja, näher rücken vielleicht. Zumindest wird weiter miteinander gesprochen. Aber nach allem, was berichtet wird, bleiben die Fronten doch sehr verhärtet. Israel verlangt eine Waffenruhe bis Mitte April in Gaza und will schon in dieser Phase die vollständige Entmilitarisierung des Gazastreifens. Davon will die Hamas nichts wissen, wenig verwunderlich, denn damit würde sie sich selbst entmachten. Die Terrororganisation lehnt all das weiterhin ab. Trotzdem aber hält die Waffenruhe immer noch zumindest weitgehend an. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat das gerade heute noch einmal deutlich kritisiert. Morgen Abend, so hat er angekündigt, will er sich über den genauen Stand der Verhandlungen in Katar informieren lassen und sich mit seinen wichtigsten Ministern beraten, wie Israel da weiter vorgehen will in den kommenden Tagen.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Michael Kück aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.